Hallo und herzlich willkommen zur Folge 31 von Pile of Fame, die so eine Art Zeittransportationstool sein gewesen worden sein wird, weil wir die 2022 aufnehmen, ihr die wahrscheinlich aber 2023 hören werdet. Vielleicht ist die Welt schon eine ganz andere, aber immer noch derselbe ist höchstwahrscheinlich Rainer Siegel.
Ja, wahrscheinlich. Du auch natürlich. Wir ändern uns nicht mehr. Wir sind wie so Fossilien. Wir sind versteinert und kalzifiziert. Irgendwo sind wir in unseren Wohnungen abgelagert. Ja, und es ist nicht nur deshalb eine Zeitreisekapsel, diese Folge von Pile of Fame, liebe ZuhörerInnen, sondern wir haben Spiele, die uns weit in die Vergangenheit zurückführen. Damals, als Männer noch echte Männer waren, Frauen noch echte Frauen und ja, mein alter Computer noch hier gerechelt hat. Jetzt ist alles neu, alles ist besser. Aber es geht zurück. Und zwar, wir haben uns als Thema vorgenommen, Barbaren. Stimmt's? Kann man so sagen, oder?
Ich habe tatsächlich jetzt im Rahmen der, unter welchem Namen speichere ich die Aufnahme ab, überlegt und ich finde eigentlich das Thema ist, es ist ein bisschen allgemeiner, aber Slay 'em All.
Geht schon los mit Streit hier.
Was wäre okay. Diese Sendung ohne, nicht wahr?
Na gut, Slay 'em All von mir aus, ich gehe mal nach, ist okay.
Ja. Ich hab auch überlegt, jetzt wo du es gerade gesagt hast, kommen in meinem Spiel überhaupt Frauen vor? Und dann dachte ich so, ja. Doch, also als Göttinnen, als die überbordende weibliche Macht des Guten und Bösen so, aber der Charakter ist sozusagen schon, also ein so unfassbar, also es gibt ja diese Grenze, ne, sozusagen zwischen, der Charakter ist total überzeichnet und deswegen kann man sich damit anfreunden, oder er ist noch sozusagen hinter der Grenze, wo man glaubt, da wird versucht, Realismus zu machen. Und der ist genau, also muskelbepackter Typ, lange blonde Haare, stahlblaue Augen, ein echter Wikinger. Und genau so heißt das Spiel auch, Vikings Battle for Midgard.
Ja, wirklich ein tolles. Ich habe im Vergleich dazu, das ging schon stumpf, ich sag's wie es ist, ich habe im Vergleich dazu wirklich ein Werk ausgesuchter Komplexität und Subtilität mitgebracht, das wirklich so die humanistische Bildung, die ich genießen durfte über lange Jahrzehnte, die es endlich mal voll zum Schwingen bringt, so wirklich die klassische, ich habe Latein gelernt, ich habe Geschichte studiert, ja, wir haben ja Rise, Son of Rome hat mir alles abverlangt, tatsächlich, es ist ja, also wirklich ein Spiel, in dem wirklich alles, was an klassischer Bildung verlangt ist, wirklich mit dem Schwert. Das mit dem Schwert hauptsächlich.
Jetzt in diesem Moment, ich möchte in diesem Moment, und es wird später klar werden, warum ich heute gerne viele Seitenrouten nehme. Ich möchte vielleicht, also nee, Anna, es geht wahrscheinlich nicht, weil es der Titel zu lang ist, aber ich möchte einen kurzen Exkurs machen. Und zwar, du kennst ja Pen und Paper Rollenspiele, ja, also wo man sich um den Tisch setzt und miteinander Dinge erzählt und würfelt und es gibt Regelwerke und sowas. Und da gibt es so eine Art, das war so eine Art Meta-Parodie auf dieses ganze Genre. Das hieß Human Occupied Landfill, Hole. Kurz, spielt in einem Planeten, also am äußersten Rande des bekannten Universums, ist von Black Dog verlegt worden. Das war damals sozusagen der Indie-Subarm von White Wolf, wo Vampire the Masquerade und die World of Darkness herkommt.
Ja, White Wolf, Black Dog, verstehe.
Und das war auch sozusagen als Regelwerk sehr einfach angelegt. Und da gab es zum Beispiel nicht verschiedene irgendwie Schwerter, Äxte, Dingens, Nahkampfskills, sondern es gab nur einen Nahkampfskill. Und der würde auch gut als Folgentitel passen und der hieß Put Hard Things Through Soft Things That Scream and Bleed.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich das, was wir gemacht haben jetzt bei der Vorbereitung auf diese Sendung, oder? Ja, also ja, stumpf ist Trumpf. Ich habe es schon gesagt eigentlich. Für mich war der Anlass ja, soll ich mal anfangen mit meinem Spiel?
Ja, bitte,
eigentlich?
Ja, bitte.
Ich hatte, ja, für mich war der Anlass, Rise Son of Rome zu spielen, ja mein Steam Deck eigentlich, weil ich weiß, die Sendung heißt Pile of Fame und geht ja von dieser Lüge aus, dass das alles Spiele wären, die wir unbedingt gern mal spielen wollten und deshalb unser hart verdientes Geld gekauft haben, zum Vollpreis vielleicht auch noch. Das war bei Rise Son of Rome mir tatsächlich garantiert nicht so, weil es war in meiner Steam-Bibliothek und ich hatte keine Ahnung, wie es dorthin gekommen ist. Jetzt kann man sagen,
das ist wie das U2-Album auf Apple Music.
Ja, vielleicht. Man kann sagen, das ist vielleicht Altersdemenz. Ja, irgendwann neulich nachts, als ich wach wurde und auf Toilette musste, habe ich schnell mal Steam angemacht und Rise Son of Rome gekauft. Ich kann mich an nichts erinnern, Mathilda. Ja, so war es vielleicht. Es kann auch sein, dass es in irgendeinem Bundle mal dabei war oder so. Aber Steam Deck, warum? Ja, der Punkt ist ja, ich habe dieses Spiel tatsächlich neulich dann wieder videospieljournalistisch erwähnt gesehen, was ja keine Selbstverständlichkeit ist, weil es stammt aus 2013.
Das war und doch, zwar, ich muss mal kurz Verständnis fragen, das war doch so ein Xbox One Timed Exclusive System Seller sollte das damals sein irgendwie, oder?
Damals, ja. Von Crysis gemacht oder von Crytek gemacht. gemacht, in der Crysis Engine gemacht, auch wirklich wunderschön. Aber eben, vor kurzem habe ich was drüber gelesen wieder, was eben, wie gesagt, nicht selbstverständlich ist für ein 9 Jahre altes Spiel, weil in einem der Steam Deck Artikel, wo es drum ging, ja, welche Spiele spiele ich auf einem Steam Deck, hat einer gesagt, ja, das Steam Deck ist eine der besten Maschinen, um eben seinen Steam-Katalog irgendwie ein bisschen zu durchlüften, zu durchforsten. Und er hat wirklich auch, genau wie ich, interessanterweise, das wird die U2-Theorie ein bisschen erhärten, er hat auch Rise Son of Rome plötzlich gefunden. Und hat gesagt, oh, spielen wir das mal. Und hat festgestellt und konstatiert, das ist ein gutes Spiel fürs Steam Deck. Und diesen Befund kann ich bestätigen, weil ich habe es dann nämlich genauso gemacht. Ja, Monkey See, Monkey Do. Ich habe das auch installiert auf meinem Steam Deck. Und ich kann sagen, ja, für Steam Deck ist das Spiel wirklich ganz nett, weil es einerseits tatsächlich... Alter, ich bin noch nicht beim Fazit.
Wir machen hier Sachen anders, ja?
Ja,
okay, aber das Spiel ist damals wirklich rumgegangen, weil Xbox One, es sollte ein System Seller sein, alle haben gesagt, na, das ist aber ein bisschen platt dafür, dass, aber erzähl doch erstmal, worum es geht.
Ah, okay, ich erzähl, worum es geht. Also, es ist Gladiator, der Film, The Game.
Ja, komm on.
Ja, das kann man so sagen. Nein, es spielt.
Aber komm, es gibt sogar eine Rahmenhandlung.
Ja,
ein römischer Legionär eingesperrt mit einem Kaiser erzählt seine Lebensgeschichte. Also bitte, wirklich? das ist doch Literatur.
Habe ich total vergessen.
Ja, aber
der Punkt ist der, es ist eigentlich wirklich, man erkennt, es ist Gladiator, also der Ridley Scott Film mit Cameron. What? Wie heißt der?
Russell Crowe,
ja genau, so, Entschuldigung. Mit Russell Crowe in der Hauptrolle. Es spielt in einer Fantasy-Version, muss man wirklich sagen, des antiken Roms. Also alles ist ungefähr 75% größer als in der Realität, inklusive der Menschen. Und man ist hier ein Centurio, Marius Titus, ich glaube, er heißt Marius Titus. Und der ist ein Mann, Marke... Ja, ein Typ, wenn man sich ansieht, mit dem Charisma eines Gefrierschranks, so wirklich so ein großer, bulliger Trucker mit ganz kleinen, schweinigen, traurigen Augen. Ja, so einer ist er. Und er wird wirklich aus Unrecht, sein Vater wird ermordet, er wird irgendwohin strafversetzt auf die britischen Inseln oder ist das die Vorgeschichte, man weiß es nicht so genau. Und er schnetzelt sich eben im Verlauf dieses Spiels durch Berge an Fleisch, eben andere römische Verräter, britische Barbaren. Pikten, anderes Gesocks, wirklich, also es geht darum, er ist ein Meister des Schwertkampfs und man muss wirklich sagen, Crytek haben das recht gut gemacht, das ist mit Motion Capturing recht aufwendig wirklich dargestellt auch, also die Kampfszenen, und das ist schon mal gut, weil aus denen besteht das Spiel zu 99,75%, die Kampfszenen sind wirklich recht beeindruckend eigentlich, muss man sagen, also wie da wirklich Marius Titus zuerst mit dem Schild einem Gegner irgendwie eins in die Fresse schlägt und dann mit dem Schwert nachhüpft und dann nochmal irgendwie ihn zu Boden knüppelt und ihm dann irgendwie den Schädel einschlägt und dann nochmal mit der Schildkante so richtig unterhalb der Unterlippe ein bisschen so das Gebiss rearrangiert, das ist schon alles recht lebensnah dargestellt. Und das macht wirklich auch recht viel Spaß, ungefähr 10 Minuten. Und dann wird es ein bisschen, dann wiederholt es sich sehr schnell. Und zwar für die nächsten 3, 4, 5, 6, 7 Stunden. Ja, so ist es.
Ja, ja.
Aber das sagt noch nicht, dass das schlecht wäre. Also ich habe es eben gespielt. Und das Interessante dran ist eben, das Zentrale an dem Spiel ist eben, wie ihr jetzt unschwer euch ausdenken könnt nach dieser Kurzbeschreibung, der Kampf. Also es geht tatsächlich entweder 1-1, also 1-on-1, gegen massivere Gegner oder meistens und recht oft eigentlich gegen 3, 4 kleinere. Also das ist wirklich das 0815-Konzept. Man betritt eine Arena, also man springt über so ein hüfthohes Mäuerchen und plötzlich Gegner. Und das sind dann 2 oder 3 so Typen. Und das Schräge dran ist, das muss ich auch gleich noch anbringen, es hat wirklich, das Spiel hat tolle Grafik, es hat tolle Animationen, aber es hat ungefähr nur 1,5 Gegnertypen verschiedene. Das ist wirklich so, man kämpft 100-mal gegen denselben Typen, der einem immer wieder entgegenläuft und man denkt sich, hey, wir kennen uns doch schon von den letzten 73 Mal, wo ich dir eins auf die Mütze gegeben habe.
Aber, ich finde ich finde das total lustig, weil, ich frage mich, ob das wieder auch mit dem Steam Deck zu tun hat, weil das Spiel verkauft sich ja, als wäre es sozusagen so ein großer AAA-Blockbuster mit viel Freiheit und so. Aber du hast total recht. Aber andererseits finde ich, passt das total gut zu dem Spiel, weil eigentlich ist das so ein Spiel wie so ein Match-3-Game auf dem Handy. ne, wo du da hast, da machst du ja auch immer dasselbe in so ganz leichten Variationen, aber da würdest du dich ja auch nicht beschweren, dass die Spielsteine sozusagen nicht jedes Mal anders aussehen.
Ich beschwere mich nicht darüber, sondern es ist wirklich, es ergibt ein so ein seltsames Gefühl von, ja, Uncanny Valley nicht einmal, sondern etwas anderes, so Uncanny Wiedergänger eigentlich, weil, ja, oh, dieser fette Typ mit dem schwartigen Pferdeschwanz und diesem Oberlippenbart, den habe ich doch schon 75 Mal gesagt, dass er wieder zurückgehen soll, wo er hergekommen ist, ja. Und er ist schon wieder da.
Aber das, also ich finde ja, was das Spiel ganz klug macht, ist, es macht nur diese eine Sache und auch die Bewegungen, die man machen kann. Also das ist ja relativ eingeschränkt. Du hast im Prinzip nur 3 Buttons, glaube ich. Und dann ist das Lustige sozusagen, also das einzige so ein bisschen strategische Element ist ja dieses, wenn der Gegner fast keine Lebensenergie mehr hat, geht er in so einen Zustand, wo du ihn fatalityen kannst.
Execution.
Und dann musst du, und das fand ich übrigens sehr, sehr clever. Der Gegner leuchtet in einer Farbe auf, die einem Button korrespondiert. Und das ist sozusagen das Schönste, was ich an Quicktime-Events jemals gesehen habe. Und das wird zufällig irgendwie verdingst. Und dann kannst du vorher einstellen, wenn du richtig executioned, welche deine 4 Ressourcen, also ich glaube Health, Schaden, diese so eine Finisher-Energie. Ja, so. Und das ist alles nicht viel, aber ich finde, es macht das spannend genug, um immer mal wieder so sich so ein Dopamin.
Absolut.
Hard things, through soft things that scream and bleed abzuholen. Genau.
Es ist ein Rhythm-Game eigentlich. Das ist der Punkt.
Ja! Ja.
Das ist der Punkt, weil man muss eben wirklich den Rhythmus genau kriegen und es leuchtet eben ein gelbes, der Gegner leuchtet gelb auf kurz, dann muss man eben auf X drücken, auf Y, dann leuchtet er blau auf, dann muss man auf X. Das war's aber auch schon eigentlich. Ausweichen, wenn ein bisschen ein rotes Aufblitzen kommt. Und eigentlich, ich habe ja auch kurz vorher auch God of War gespielt, eigentlich ist es dasselbe wie bei God of War, wo eben dieses Signposting so deutlich ist, dass einem ja gesagt wird, ja, eigentlich, du weißt ja, was du zu tun hättest, weil jetzt kommt eine starke Attacke, da musst du ausweichen. Dann kommt eine andere Attacke, die kannst du blocken. Und dann kannst du, und das ist eben der Punkt, das hat auch damals, glaube ich, recht gut funktioniert, nur wo eben schon 2013 eigentlich so alle sich auf den Kopf gegriffen haben und gesagt, nein, Crytek, nein! Und der Punkt ist ja, diese Executions, also diese Hinrichtungen, da gibt's wirklich 20 verschiedene Varianten und Animationen davon. Nur, das Problem ist das, wenn du eben es nicht schaffst, diesen gelben Knopf und diesen blauen Knopf zum richtigen Zeitpunkt zu drücken, dann passiert was, lieber Markus, du weißt es? Gar nichts. Überhaupt nichts. Er schlägt trotzdem genauso zu, als hättest du den perfektesten Button-Mash aller Zeiten zur richtigen Sekunde gemacht. Er haut dem genauso auf die Mütze. Er macht diesen absolut tödlichen dieses Exekutionsballett einfach weiter. Und du kriegst nur die Ressource nicht. Das heißt, du kannst eigentlich nicht versagen. Ach, das ist
mir gar nicht aufgefallen.
Du brichst die Attacke-Serie nicht ab, wenn du daneben schlägst, sondern du schlägst nicht dagegen, sondern oben läuft so quasi ein Highscore-Counter mit, der sagt, ja, leider kein Bonus diesmal, weil du hast den zwar irgendwie in seine Einzelteile filetiert, aber du hast den Knopf nicht zum richtigen Zeitpunkt gedrückt, lieber Spieler und liebe Spielerin, und deshalb bekommst du keine Punkte, der Gegner ist trotzdem weg. Das ist fragwürdiges Game Design, lieber Markus, was sagst du?
Es ist mir überhaupt nicht aufgefallen, ich war noch nicht böse. Aber das liegt vielleicht an einer anderen Sache, und um diese Geschichte erzählen zu können, muss ich erstmal erzählen, worum es bei meinem Spiel geht. Vikings. Vikings fängt hervorragend an. Also es fängt wirklich hervorragend an. Es fängt an in so einer Comic-Grafik wird so eine, also schon sehr klischeehafte Wikinger-Geschichte beschwört. Die Welt wird überrannt von irgendwie bösen Schergen und dann erzählt er so eine Männerstimme und dann ist so eine Szenerie und die ist übereinander gelegt sozusagen, verwandelt sich diese Comic-Grafik in die Ingame-Grafik, dann bist du dieser Mann, der gerade erstochen wird und dann kommt Freya und sagt, du bist mein Auserwählter und man denkt sich, okay, also ich meine, es ist eins von diesen Put Hard Things Through Soft Things Spielen, was will ich erwarten, das wird sicherlich gleich sehr gut losgehen und dann wachst du in so einer Spielwelt auf, die sieht so, also ich meine, vielleicht liegt es daran, dass das Spiel schon ein paar Jahre alt ist, aber ich glaube, die war schon damals nicht so geil, die Grafik, und dann ist das so Third Person und du läufst rum und da sind andere Wikinger und dann ist, okay, das ist so eine Art Open-World-Game, du hast so eine Karte, da musst du irgendwie, du musst so kleinere Regionen befreien, wenn du das machst, werden Ressourcen irgendwie besser und dann gehst du halt los und dann kannst du irgendwie schlagen und blockieren und dann schaltest du noch Zaubersprüche frei und dann ist das so ganz klassisch. Und ich bin da nicht reingekommen. Eigentlich sozusagen, wenn man jetzt fragen würde, Markus, wie viel hast du von dem Spiel gesehen, würde ich sagen, ich habe es nicht gespielt. Ich habe da viel Zeit drin verbracht, aber ich muss das Fazit vorwegnehmen, weil es gibt wirklich fast nichts über dieses Spiel zu sagen, weil Wir kommen jetzt an den Zeitpunkt, weil ich ja in jeder Folge einmal Dead Cells sage, ja?
Das ist schon so. Vorbei, hast schon gemacht jetzt.
Genau, habe ich jetzt gemacht. Warum sage ich das? Weil Dead Cells ist ja dieses hervorragende Beispiel dafür, dass die Core-Gameplay-Loop so gut funktioniert. Du drückst den Knopf und dein Hit connected und es ist ein sattes Gefühl. Und Vikings ist das exakte Gegenteil davon. Die Zutaten sind alle da. Du hast diese offene 3D-Welt, du hast diese göttliche Hintergrundgeschichte, du kannst rumlaufen, du kannst Sidequests machen, du kannst schlagen, du kannst ein bisschen zaubern, du kannst die Welt entdecken, du kannst Geheimnisse entdecken. Aber dieser grundlegende Moment, den auch Rise gut macht, ja, also da passiert nicht viel, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, aber dieser satte Connect, so, der ist da. Und das ist da, das fühlt sich alles off an. Das fängt damit an, dass das Spiel dich mit einem riesigen Bildschirm begrüßt. This game is made for a controller. Und dann spielst du das und stellst fest, okay, dein Controller ist auf eine total seltsame Art und Weise belegt. Das ist bei Rise auch so. Rise ist total counterintuitive, wenn du andere, also wenn du gerade God of War gespielt hast zum Beispiel. Das macht aber im eigenen System Sinn. Bei Vikings ist das so, warum? Warum ist die Dialoge bestätigen Taste die Y-Taste? Das ist nirgendwo so. Das ist Quatsch. Warum ist der Schlag RT, also die untere Schultertaste? Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Und warum ist das Timing so oft? Und warum fühlt sich das so an, als ob es ein Crowdgame ist, weil du wirst immer wieder von Gegnerhorden gerusht. Aber der Kampf ist darauf ausgelegt, wie bei Rise höchstens gegen 2 bis 3 Leute zu sein. Warum, wenn es anscheinend ein Elden Rings-mäßiges Timing-System geben soll, wo du abwechseln musst zwischen Attacken, leichten und schweren Attacken, Zaubersprüchen und Blocken, warum funktioniert es nicht? Warum ist der Disconnect zwischen ich drücke den Button auf dem Bildschirm, passiert was groß? Das Spiel ist eine unfassbare Katastrophe.
Ja, und ich verstehe es eigentlich nicht, weil es ist ja nicht von einem kleinen Publisher. Es ist ja ein Double-A-Game, sagen wir mal so zumindest, oder?
Es ist leider sozusagen interessanterweise, ich nehme jetzt wieder eine Side-Route, weil ich über das Spiel echt nicht mehr viel mehr sagen kann. Ich habe einen Analog Pocket geholt. Diese kleine Hardware, die in FPGA, was so eine Mischung aus Hard- und Software ist, in Gameboy emuliert. Aber wo man auch per Firmware-Installation andere Systeme rein installieren kann. Zum Beispiel auch ein Master-System. Und Sega war ja früher einer der großen Konsolenhersteller. Und dann haben sie keine Hardware mehr gemacht, haben den Kampf gegen Sony und Nintendo verloren und sind dann zu so einem Software-Label, dann wurde das, glaube ich, auch noch verkauft und so. Und mittlerweile, also es gab so ein paar, so gerade im Strategiebereich gab es so ein paar gute Sachen, aber mittlerweile ist Sega so ein Label, was so, also Double A trifft es so, da steckt viel Geld drin, aber es ist von zweifelhafter Qualität und das kann oft, also es kann gut sein, aber es kann auch schief gehen. Und Vikings ist echt so einfach. Einfach nein. Einfach
ja, was ich schräg finde, weil ich habe ja beide Spiele ein bisschen, also wir haben ja gebrainstormt letztes Mal, welches Spiel wir nehmen. Ich habe Viking Battle of Asgard mir, glaube ich, deshalb gekauft damals auch. Das war wirklich eins, das ich gekauft habe. Ich kann mich noch erinnern, es war ein Sale natürlich, aber trotzdem. Ja, weil ich ein großer Fan von Rune bin, falls du Rune noch kennst. Rune stammt aus, noch 8 Jahre älter, also Viking ist von 2008, Rune stammt aus wirklich 2000 und stammt von Human Head Studios und das ist so, wird so ein bisschen gehandelt als so einer der, sagen wir mal, ja,
sind viel, grobe Erinnerungen.
Viel simpleren Vorläufer der Dark Souls, der Dark Souls-artigen Rollenspiele. Das heißt, es gibt viel weniger Rollenspielanteil, aber eben es ist auch mit Kampfsystem etc. Und es ist wirklich schräg, Vikings Battle of Asgard macht den Eindruck, als wollte es das, was in Rune vorgezeigt worden ist, einfach ja nochmal machen, nur eben noch, ich stelle mir da so ein Board-Meeting vor, wo wirklich so 20 Typen, Schlipsträger, Sega irgendwie, Executives in einem Kreis sitzen oder rund um einen so einen riesigen Konferenztisch und sagen, ja, und dann kommt auch noch rein ein Ressourcenmanagementsystem, ja, und dann kann man andere Wikinger anheuern und die kommen dann zum Kampf am Schluss, genau, und dann machen wir, und es wäre alles auf einen Haufen geschmissen worden, Feature-Creep, was es so gibt, und die haben das alles implementiert und haben darauf vergessen, dass irgendwo drunter auch noch ein Spiel sein sollte, das Spaß macht, weil, wie gesagt, Rune ist wirklich viel simpler logischerweise und einfacher. Es ist im Prinzip dasselbe Spiel auf einer gewissen Ebene, denn du bist ein Wikinger, du läufst durch eine historische Vorgeschichte in der skandinavischen Mythenwelt und das war's. Du bist ein Krieger, du hast Gegner, die kannst du zu Brei hauen. Das macht das Spiel fantastisch, Rune, und das macht Vikings absolut schlecht. Das ist das Schräge dran.
Ja.
Wirklich, du hast es vorher schon gesagt, also die Kämpfe gegen einzelne Gegner, die machen einfach keinen Spaß. Ja. Du gehst hin, du drückst auf den Knopf, es gibt kein Feedback-Gefühl von Connects etc. Du kannst nicht ausweichen. Einer der ersten Kämpfe ist tatsächlich so, du läufst auf einen Hügel, da oben stehen 10, 12 Gegner und du fängst an, mit denen zu kämpfen und gleichzeitig wirst du von Brandpfeilen beschossen, von den anderen, die auf den Battlemans irgendwie oben stehen, auf den Befestigungsanlagen, und du hast keine Wahl, als schon bei der ersten Kampfgeschichte, die du irgendwie spielen kannst, also erste Mission mehr oder weniger, du musst die Gegner einzeln rauskiten, weil sonst schaffst du es nicht, oder ich zumindest nicht.
Ja, aber das ist ganz interessant, ne, weil das wirkt so, als gäbe es da ein System dahinter.
Ja.
Also ich,
ne, ich habe es nicht entdeckt, muss ich sagen. Vielleicht hätten wir es länger spielen sollen. Ich weiß es nicht. Aber es macht einfach keinen Spaß. Das ist das Problem.
Ja. Naja, das ist tatsächlich an der Stelle, was nicht die erste Mission ist. Übrigens, du bist falsch abgebogen. Du sollst zuerst auf den Hügel gehen. Nicht, aber egal.
Da war ich doch. Das habe ich doch gemeint.
Ja, da gibt es aber keine Bogenschützen. Ich weiß, wo du warst, und das ist nicht die erste Mission. Anyways.
Okay. Dann war's die zweite.
Und an der Stelle wirkt es tatsächlich so, als ob du die Wachen vor dem Tor rausziehen sollst, um dann die Bogenschützen fertig zu machen, um dann mit dem Lager aufzuräumen. Das schien so als Gameplay-Dramaturgie-Idee da zu sein. Aber
ich habe das schon tausendmal gemacht.
Aber es klappt halt einfach nicht. Es ist halt wirklich so, und das ist das erste Mal, ne? Also bei vielen Spielen sagen wir ja nein. Also nicht Pile of Fame, aber unter Bedingung XY könnt ihr mal reingucken. Vikings einfach nein.
Ja, außer ihr habt die perverse Lust, wirklich ein Spiel anzuschauen, was euch wirklich das schlecht ist.
Ich finde es hin und wieder auch ganz toll.
Ich finde es für mich toll, auch wieder mal, weil man lebt ja in Zeiten des Luxus einfach. Man hat diesen Überfluss, man kann sich wirklich überall das Beste aus. Und man mäkelt dann so herum, ja, ist nicht ganz so geil wie Dead Cells, aber ist schon auch okay, ja. Wenn ich mal eine richtige Gurke spielen, das ist auch was wert, ja. Doch, wirklich. Falls ihr es, ich würde sagen, ja, spielt es, um zu sehen, was ihr sonst mit eurer Zeit Sinnvolles anfasst.
Nein,
ja. Nein, also, spielt es nicht. Es
also, ist weil, guck mal, das sind 6 GB als Steam-Download. Das verbraucht ja Energie.
Hast recht.
Verstehst du? Das nimmt Festplattenplatz. Das nutzt die Bits auf der Festplatte ab. Und
das nutzt die Bits auf der Festplatte ab. Also, das steht auf keinem Karton jemals.
Ja, ja. Aber ich meine, aber jedes andere Spiel hat ja auch sozusagen, hat so einen kleinen Mehrwert, wo man sagt, okay, die Festplattenabnutzung, die nehme ich im Kauf, auch wenn das Spiel nicht so gut ist. Aber hier, also ich meine, du hast natürlich recht, ne? Wer eine Übung in Demut braucht, betreibe entweder selber eine Mastodon-Instanz oder spiele Vikings, da muss ich dann doch zustimmen. Aber generell als normales Review-Fazit einfach nein.
Ja, ich stimme dir zu. Man kann nichts dagegen sagen. Ich spiele lieber Rune, das ist gut. Aber eben, ich möchte vielleicht nochmal zurückkommen auf Rise.
Ja, eben, wollte ich gerade fragen, was ist denn damit?
Nämlich, ja, ich würde schon sagen, dass es eigentlich, wenn man so wie ich plötzlich findet auf seiner Festplatte, was ist das in der Ecke, dieser Couch, Rise, Son of Rome. Ja, installiert es mal und spielt es vielleicht, vor allem wenn ihr ein Steam Deck habt, weil ich muss zustimmen, das ist wirklich ein gutes Spiel für das Steam Deck, weil es eben einerseits, es ist alt, natürlich, es ist 9 Jahre alt, aber es ist grafisch immer noch recht beeindruckend, muss ich sagen. Und ich bin ja sowieso, ich bin ein Ignorant, was grafische Hightech, Details etc. alles betrifft. Ich habe zwar einen neuen Rechner jetzt, der kann Raytracing, ja, ich bin entzückt, aber ich muss sagen, dass mir das eigentlich normalerweise eher ziemlich egal ist und ich ja sogar sagen würde, ein Spiel wie Rise, das damals 2013 so High-End AAA-Grafik-Showcase war, das finde ich sieht auch heute, 9 Jahre später, immer noch fantastisch aus eigentlich, muss man sagen. Also ich finde es zumindest, ich bin leicht zu beeindrucken, ich habe keine großen Ansprüche, aber es ist eben am Steam Deck ist es toll und nett und es spielt sich, es ist ein bisschen wie, wie heißen die, Streets of Rage, es ist Double Dragon, es ist eigentlich ein Beat'em-up, wo man eben von einer kleinen Arena zur nächsten geht und dann haut man da auf die Tasten, wenn es gelb aufleuchtet, drückt man Y, wenn es blau aufleuchtet, drückt man auf X. Das ist alles toll. Wie gesagt, ich bin nur ein bisschen eigentlich schockiert darüber, was haben sich die Menschen dabei gedacht, als sie diese Hauptfigur erschaffen haben, weil, wie gesagt, über das Charisma von Marius Titus habe ich schon ein paar Worte verloren vorher. Wie kann man so einen unsympathischen, wirklich keiner Expression fähigen, total vom Styling und von allem her vollkommen faden Hauptcharakter machen. Das ist wirklich schade drum. Der ist einfach ein Schrank.
Ich möchte so zwei Meter groß, breit. Ich und möchte für eine Perspektiverweiterung werben.
Ja, bitte.
Also, Rise ist von Crytek. Ja. Crytek haben vorher Crysis gemacht.
Ja.
Der Protagonist von Crysis ist ein Typ in einem Gummianzug, der den Charakter einer ausgekochten Banane hat.
Ja, aber dann sieht man sein Gesicht wenigstens nicht. Ne?
Aber das ist ein Vorteil in dem Fall. Wenn man also sozusagen den Fortschritt in Dramaturgie, emotionaler Arbeit und Empathisierung anlegt und sagt, also nicht so, nicht sozusagen, weißt du, dein linksgrün versifftes Vogue-Humanisten-Idealbild anlegt, sondern wenn man sagt, also vom weichgekochten Gummianzug zur Hauptfigur von Rice, da werden doch Fortschritte gemacht.
Ja, er schaut manchmal ein bisschen traurig. Ich habe schon auch das Gefühl, also wenn sein Vater stirbt, Spoiler, oder wenn irgendwas ganz Schlimmes passiert, dann zoomt der, es ist ja alles sehr filmisch angelegt, es ist sehr cinematografisch und dann werden immer wieder so, es werden filmische Mittel bemüht und es ist auch so, dass tatsächlich ja, also die Gesichteranimation natürlich, die hat sich gewaltig verbessert in den letzten 9 Jahren.
Ich möchte nochmal, apropos Frauen, ja, apropos Frauen, möchte ich nochmal sagen, das muss man sich ja auch auf der Zunge zergehen lassen, ja, seine Mutter und seine Schwester werden dahingeschlachtet. Sein Vater stirbt natürlich im Kampf. Männerbild galore.
Ja, absolut, absolut. Und es ist auch, ja, eben, und das ist auch ein bisschen schräg. Vielleicht, wenn man es vielleicht so ein bisschen, ja, vielleicht müsste man es irgendwie ein bisschen so krypto-homoerotisch eigentlich deuten. Also seine starke Vaterbeziehung auch. Er ist eigentlich so, er ist ein richtiger Bär. Also er ist wirklich so, wenn er ein bisschen haariger noch wäre, irgendwie könnte man sagen, er ist eigentlich so, keine Ahnung. Und ja, diese ganze Männerfreundschaft und das Ganze auf dem Schlachtfeld und auch wenn die römischen Legionäre da, wenn sie sich so wenn sie die Schildkröte machen und sich da aneinander kuscheln, damit sie die feindlichen Pfeile irgendwie denen ausweichen können und so. Das Ganze hat so eine Kameraderie und natürlich das ist auch natürlich so eine Kriegsverherrlichung, braucht man nicht beschönigen. Und ja, dann eben wirklich dann wieder dieser Schnitt auf Titus Marius' Gesicht.
Rainer.
Und seine kleinen Äuglein glitzern heraus und eine kleine digitale Träne rinnt herunter und sonst ist sein Gesicht immer noch genauso wie damals, als
Herr Siegel,
seine Mama gesagt hat, ja, reich mir mal die Butter rüber oder so.
Herr Siegel, apropos, reich mir mal die Butter rüber, Butter bei die Fische, Pile of Shame oder Pile of Fame?
Das ist wirklich es ist ein Fall. Ich würde sagen, ja, spielt es. Wenn ihr es findet, nehmt es raus, spielt es, weil es ist eigentlich ein nettes Action-Rhythm-Game. Ihr dürft euch wirklich kein Kampfspiel davon erwarten, sondern es ist wirklich perfekt dazu, um eine halbe Stunde, eine Stunde, eineinhalb Stunden relativ gedankenfrei euch da dem Rhythmus der wegfliegenden Gliedmaßen hinzugeben. Ja, ihr müsst ein bisschen hartgesotten sein, würde ich sagen. Das erschließt sich schon aus den Worten. Also es ist wirklich schweinisch brutal, muss man auch sagen.
Das bitte der Folgentitel sein.
Ja, ja. Der Rhythmus wegfliegender Gliedmaßen.
Ja.
Ich kann dem was abgewinnen. Es ist okay. Ich bin ein friedfertiger Mensch normalerweise. Ich finde, virtuelle Gewalt ist die einzige, die es geben sollte. Und dann ist es okay. Also es ist nicht das beste Spiel der Welt. Aber schaut euch's doch an. Vor allem der Kontrast, Markus, der Kontrast. Das andere, die Alternative ist Vikings.
Also es ist literally so gewesen bei mir. Wir suchen uns ja vorher auf, ne, wem welches Spiel gehört. Und ich war immer so, ich habe also brav in Erfüllung der Aufgabe, die uns hier gestellt wird, habe ich mein Steam Deck angemacht, habe Vikings gestartet, habe es gespielt, bis ich es nicht mehr ertragen habe und habe dann Rise angemacht und habe es gespielt. Und es sollte ja idealerweise so sein, ich spiele irgendwie so und so lange und dann nur gucke ich kurz in dein Spiel rein. Ich habe hinterher mal auf die Uhr geguckt, ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie mehrere Stunden Playtime bei Rise und bei Vikings halt den Anfang.
Also man kann es schon spielen, Rise, würde ich sagen. Also insofern eigentlich Pile of Fame, ja, eigentlich
ist,
schon.
Ja, definitiv. Das ist
nicht mit Enthusiasmus und nicht mit Überzeugung und nicht mit, hey, ihr Nachnasen, kauft euch das. Nein.
Nee, aber wenn ihr es habt,
dann schaut euch's an.
Genau.
Ja, kann man machen.
So machen wir das. Sehr gut. Na dann.
Ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich den Auftrag der Hörerschaft wirklich übererfüllt, immer auch mal Spiele anzubieten, die nicht so toll sind, ne? Wir machen das. Wir nehmen das. Uns wurde ja gesagt, wir sollen auch mal.
Ich hätte, liebe HörerInnen, eine Frage. Also, wir werden es schon entschieden haben, wenn ihr diese Folge hört, weil es um die nächste Folge geht. Trotzdem könnt ihr mal ganz generell was dazu sagen. Und zwar, ich habe jetzt gerade ein Spiel in der Hand, das möchte ich gerne spielen. Und das würde aber dazu führen, dass wir in einem Genre unterwegs sind, wo wir schon häufiger mal waren. Frage, stört euch das? Ich sage jetzt nicht den Namen und das Genre, weil das dann vielleicht ein bisschen beeinflussend wäre. Nur so generell, wenn es so einen leichten Genreüberhang gäbe, nicht für immer, aber momentan würde euch das stören. So, damit belassen wir es für heute. Ich wünsche viel Spaß beim Leute abstechen. Nur in der virtuellen Realität, liebe Kinder, ja?
Natürlich.
Dass das klar ist. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.